She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo, schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr das anhört. Es ist wieder Dienstag, also ist wieder Scherbenszeit und wir nehmen auf einen Tag vorher, sind wir gar nicht so weit von weg, am Montag, Spätnachmittag/Abend. Und es ist passiert, wieder. Wir sind nur zu zweit. Hey, Finzi.
Servus.
Es ist traurig, sehr traurig. Beste Genesungswünsche, die Coco ist leider nicht bei Stimme, also besser gesagt, sie hat keine, so hat sie es zumindest formuliert. Da ist Podcast natürlich schwierig. Dementsprechend sind wir heute nur zu zweit und arbeiten uns heute halt da so durch. Nein, wir haben ein bisschen was für euch, beziehungsweise teilweise auch von euch. Und ich glaube, wir können vorab schon mal versprechen, Finzi, wir versuchen, dass es nicht so fußballlastig wird wie beim letzten Mal, als Coco uns allein gelassen hat.
Ja, das schaffen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Jetzt ist ja der Winter nah dran und ich glaube, es sind auch einige Fragen dabei, wo wir ein bisschen näher darauf eingehen können.
Das wird das sein, was wir jetzt vorhaben. Wir haben viele, viele Fragen von euch bekommen. Das ist was, worüber wir uns eben sehr freuen, was ihr auch weiterhin tun könnt. Egal wann, auf Instagram at g.happens.pod oder per E-Mail an wintersport@m945.de. Ja, erst einmal, Finzi, wo bist du denn überhaupt? Du hast mir nur vorab schon gesagt, im Hintergrund werden Haare geschnitten.
Ja, es ist gerade Friseurstudio Lange hat mal wieder geöffnet. Also der Jakob, der hat immer so einen Haarschneider dabei und dann manchmal werden ein paar Teamkollegen dann rasiert. Und jetzt kann ich gerade der Juli, wir haben so ein Dreierzimmer, also ich bin in Seefeld beim Lehrgang und wir haben ein Dreierzimmer, der Jakob Lange, der Juli Schmied und ich und da wird gerade im Hintergrund im Bad, macht da der Jakob gerade einen Juli-seitig glänzende Haare.
Aber Haarschneider, heißt es dann so, er kann eine Frisur oder ist er tatsächlich da künstlerisch versiert?
Nee, so professionell ist dann doch wieder nicht. Er hat halt so einen Rasierer und den kann er auf verschiedene Längen einstellen. Ich glaube, ursprünglich war es so, dass sie eine Wette verloren hatten oder dass sie gewettet haben, dass wenn man auf dem Podest ist, ich glaube im Kontinentalcup war das, dann rasieren sie sich die Haare ab. Und seitdem, nachdem es ganz gut funktioniert hat, hat sich der Juli die letzten Friseurbesuche gespart und einfach zum Jakob gesagt, er soll mal wieder den Rasierer mitnehmen. Aber er macht das aber sehr, sehr gut.
Sehr gut. Das ist vielleicht, man muss sich ja Optionen offen halten. Jetzt zum Beispiel, wenn man dran denkt, weiß nicht, vielleicht reicht es sportlich nicht für Olympia zum Beispiel oder andere große Ereignisse. Dann kann man trotzdem vielleicht als Mannschaftsfriseur mit anreisen.
Ja, genau.
Option offen halten. Apropos Wette, da sind wir direkt bei einer Frage von mir, die kam jetzt gar nicht von unseren ZuhörerInnen. Hast du schon mal im Rahmen deines Sports so eine richtig bescheuerte Wette verloren? Oder sagen wir eher Wette mit richtig bescheuertem Einsatz?
Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Wir wetten ganz oft. Die Einsätze sind meistens sehr, sehr gering. Also es geht meistens um ein Bier oder ein Cappuccino. Mit unserem alten Trainer, Ronny Ackermann, da habe ich öfters gewettet, da ging es ganz oft um Cappuccinos und der schuldet mir übrigens noch, da haben wir mal mehr Einsatz gehabt, 3 Bier und 3 Cappuccino schuldet er mir noch.
Und was war die Wette?
Ja, er ist immer, durch das, dass ich ja so Bayern-Fan bin und er ist eher Bayern-Gegner und da war, ich glaube vor 2 Jahren war das, da war Bayern dann mal zwischenzeitlich, ich glaube nur 6. in der Tabelle und relativ weit hinten. Und dann habe ich mit ihm gewettet, ob sie es noch schaffen, Meister zu werden. Und natürlich haben sie es noch geschafft.
Ja, das ist, das sollte man nicht tun. Und da auch ich als Nicht-Bayern-Fan trotzdem glaube ich, also da schöner Optimismus seinerseits. Was ist er für ein Fan?
Eigentlich gar nicht. Also ich glaube, er ist schon, er schaut sich schon gern die Bayern-Spiele an. Er ist, glaube ich, Fan von gutem Fußball im Fernsehen. Aber halt immer, so war immer ein bisschen dagegen, weil der Hermann und ich und viele aus der Mannschaft sind dann Bayern-Fans und da hat er immer ein bisschen dagegen halten müssen. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Fußball.
Ja, wir sind schon wieder beim Fußball. Wir sollten vielleicht zu was anderem kommen. Und ja, ich habe ein paar Fragen gesammelt, die so reingetrudelt sind über jetzt einen längeren Zeitraum. Und eine, die finde ich ganz witzig und die ist vielleicht auch für mich ganz aufschlussreich. Und zwar die Michaela fragt, Vinzenz, macht dir der Podcast Spaß?
Ja, klar macht er mir Spaß.
Würde mich auch mal interessieren.
Sonst würde ich es ja nicht machen. Also, nee, es macht richtig Spaß. Vor allem, wenn es schön entspannt ist. Einfach ein bisschen sich austauschen und ja, über Wintersport fachsimpeln. Das, was ich auch so gern mache, von dem her. Klar macht es Spaß.
Da anzuschließen, über Wintersport fachsimpeln, das habe ich jetzt nicht als die eine Frage, aber das kam vermehrt, klang das so ein bisschen durch. Wie schafft's der Vinzenz eigentlich, so viel anzuschauen? Hat er, also so, ich paraphrasiere so, hat er nichts Besseres zu tun, als neben seinem Sport noch alles andere zu gucken?
Ja, also doch schon, aber ich glaube, wenn man interessiert ist in viele Dinge oder in spezielle Dinge, dann nimmt man sich die Zeit und dann nimmt man das auch ganz anders auf, wie wenn man jetzt einfach sich, ich setze mich ja nicht bewusst hin und schaue mir alles an, dass ich jetzt ganz viel weiß, sondern das interessiert mich und dann schaue ich halt alles, was halt, ja, was gerade kommt. Und klar, wenn man auf Instagram oder so, verbringe ich natürlich auch zu viel Zeit. Da liest man dann auch viel. Viel lese ich im Teletext, da ist man immer gut informiert. Ich habe so eine geile Teletext-App auf dem Handy, da läuft es, da, wenn man da mal kurz drüber schaut, dann ist man sehr gut informiert.
Ganz kurz, es gibt eine App für Teletext.
Ja, klar. Bisschen oldschool, aber es gibt nichts, was besser funktioniert. Keine Werbung, es sind kurz gehaltene Texte. Es geht sogar mit Edge, also kann ich nur empfehlen.
Vielleicht kann ich es so, ich finde es nur immer wieder faszinierend, wie sich so Sachen, die vermeintlich überholt sind, dann doch immer noch irgendwie eine Digitalisierungsstufe weiterhalten können über irgendwelche Umwege. Aber beim Thema viel Sport schauen, das mache ich ja auch, schönerweise ja auch beruflich teilweise. Aber geht's dir so, weil das habe ich so viel diskutiert mit, und jetzt müssen wir teilweise wieder über Fußball sprechen, ganz kurz, aber geht's dir so, dass du dich, oder ist jetzt schon mal passiert, dass du dich an irgendeiner Sportart so übersättigst quasi?
Boah, eigentlich gar nicht. Also das Phänomen ist eigentlich eher im Winter, muss ich sagen, wenn es dann einfach durch das, dass ich dann noch so viel unterwegs bin und eh schon alles vom Wintersport oder viel mitbekommen, vor allem durch meinen Sport, und sind auch die Skispringer und Langläufer noch dabei, wenn dann ist dann eher so hinten raus, dass dann, wenn dann noch das 48. Skisprung-Weltcup und Nommeln Langlaufrennen oder so, da, ja, da ist dann vielleicht, da nehme ich dann nicht mehr so viel wahr wie jetzt am Anfang der Saison oder bei den Highlights. Aber so richtig übersättigt bin ich, glaube ich, gar nicht. Also ich finde es nur immer schade, wenn es dann irgendwann rum ist.
Ja, bei mir ging es tatsächlich, und da sind wir beim Fußball, beziehungsweise ich hatte so ein Aha-Erlebnis letzte Woche, und jetzt am Wochenende, mit Fußball so. Ich konnte irgendwann, es war mir echt so doof irgendwie, also muss man noch dazu sagen, ich bin jetzt auch kein Bayern-Fan, also es ist nicht gegeben, dass man da, dass ich dauernd schönen, hochklassigen Fußball sehe oder so. Aber trotzdem Fußball im Fernsehen, egal was, ob dann Champions League, englische Liga, italienische Liga, Bundesliga, was auch immer. Ich hatte keinen Bock, mir das anzuschauen. Und war dann die ersten 2-3 Mal jetzt wieder in den paar Wochen, ich glaube insgesamt 3 Mal, wieder in Fußballstadien und habe teilweise echt furchtbare Spiele gesehen. Also am Freitag war ich beispielsweise im Olympiastadion in München, was sehr cool ist, Flutlichtspiel im Olympiastadion. Aber das Spiel war halt, und da will ich niemandem zu nahe treten, Türkgücü München gegen Viktoria Köln. Jetzt kein hochklassiges Spiel, aber trotzdem hat es mich auf einmal wieder abgeholt. Und ich habe so gemerkt, okay, gut. Mit dem Fernsehen und mit anderen Teamsportarten habe ich das dann eher auch, Basketball zum Beispiel gucke ich ja auch viel, dass irgendwann der Punkt ist so, boah, nee, das muss ich mir jetzt nicht mehr geben. Aber faszinierend, dass du das in dem Ausmaß nicht hast. Und natürlich auch schön und gut für uns.
Ja, so. Ja, es ist klar, manchmal geht's, nervt es uns schon, aber im Prinzip ist dann doch immer eher schade, wenn es rum ist.
Ja, aber beim Fußball ist vielleicht auch nochmal extremer, weil es halt so überdominant ist. Also zum Beispiel jetzt gerade, so wenn man sich so umschaut und schaut, jetzt in meinem Fall jetzt hier für den Podcast, ich schaue mir andere in Anführungszeichen Medien an, was die so zum Thema Wintersport machen und so weiter, und schlage heute zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung auf und von, was sind's, 6 Seiten Sportteil sind 5 ausschließlich Fußball. da ist dann irgendwann vielleicht auch einfach, also jetzt so beispielhaft, so geht es mir dann. Ich denke mir so, ah, es, jetzt sind doch so viele andere Sachen, dass man da dann vielleicht ein bisschen drüber ist.
Ja, das ist aber, glaube ich, einfach in Deutschland das Problem. Das ist wahrscheinlich in vielen anderen Ländern sogar noch krasser, aber das fällt mir auch mal auf, wenn ich so eine Zeitung aufschlage beim Sportteil. Da sind fast alles einfach nur Fußball erstmal. Und dann kommt ganz klein der andere Sport.
So, jetzt ist bei dir Krawall im Hintergrund, ist die Frisur schon fertig?
Ich denke. Hört sich so an.
Wenn wir jetzt ein Videopodcast wären, dann könnten wir das Endergebnis, also den fertigen Juli Schmid, zeigen. Können wir jetzt leider nicht. wollen wir weitermachen mit der nächsten Frage, nämlich, die finde ich auch ganz spannend. Die Alicia fragt, es kommt mir so vor, als sei Vinzenz ohne Probleme aus der Jugend an die Weltspitze gestürmt. Hattest du je einen Moment, in dem du daran gezweifelt hast, Profi zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war das so in der Pubertätszeit. Da bin ich mal in einem Jahr 10 Zentimeter, glaube ich, gewachsen und da funktioniert es dann im Skispringen, da die Koordination und das Gefühl für den Körper verliert man da ein bisschen und da hat es dann gar nicht mehr klappt. Also da macht es dann halt auch gar keinen Spaß, Skispringen. Und da habe ich dann schon immer überlegt, hey, da war ich dann auch in dem Alter, wo, also ich habe dann immer nur ein halbwegs normales Leben geführt, durch das, dass ich daheim gewohnt habe und da haben wir auch viel zum Tun gehabt. Da war dann oft dann vielleicht auch nicht der Sport nur immer im Vordergrund. Aber ja, dann hat sich das eigentlich alles, wo es dann wieder sich eingependelt hat und besser worden ist, da hat sich das dann ziemlich schnell gelegt. Aber ja, klar hatte ich die Momente.
Aber das, was du ansprichst, ist wahrscheinlich schon ein wahnsinniger Vorteil, das, weil wir da schon öfter drüber gesprochen haben, dass du in kein Internat irgendwo hin musstest oder so. Und vielleicht mal daran, dass, wie du es gerade beschreibst, am krassesten merkst, was das für ein Vorteil in dem Fall jetzt ist gegenüber so einem Internatsleben oder so. Weil du hast dein normales Leben außerhalb des Sports außenrum trotzdem. Hingegen, wenn du irgendwo hingehst auf ein Internat, baust du ja da dein ganzes Leben um den Sport herum auf.
Ja, genau, das war da entscheidend. Also ich musste mich ja nicht entscheiden. Ich mache jetzt mit 15 oder was, ich mache jetzt nur noch Sport und vergiss mein restliches Leben, vergiss Fußball, vergiss meine Freunde, weggehen oder... Also bei mir war es ja, ich war auf der ganz normalen Schule wie immer, habe Leute wie dich gehabt und viele Normalo-Freunde, sage ich jetzt mal. Und da war es dann, da war es keine Entscheidung nur für den Sport oder nur für das andere. Also es lief dann gut nebenher, zu dem Alter vor allem noch. Und dann entwickelt man sich dann, glaube ich, einfach so ein bisschen professioneller und dann ist es immer besser gelaufen. Dann ist natürlich, wurde mir die Entscheidung abgenommen durch das, dass ich so erfolgreich klein mal war.
Was ich noch ganz schön finde, zu beobachten jetzt so aus unserem Umfeld in Oberstdorf, dass ja doch auch ein paar gibt, die nach Oberstdorf gekommen sind, für den Sport aus dem Internat gegangen sind, dann hat es da vielleicht nicht ganz gereicht und sie sind aber trotzdem im Allgäu geblieben und haben sich ein, in Anführungszeichen, Normalo-Leben irgendwie aufgebaut. Finde ich insofern ganz schön, dass es doch auch quasi, auch wenn es dann nicht reicht, für manche auch, also sie sich trotzdem so ein Leben an dem Ort dann aufbauen können, dass sie auch gerne so da bleiben, ohne Sport oder zumindest ohne Leistungssport.
Ja, genau so ist es. Also wir hatten damals auch eine richtig gute Trainingsgruppe, wo ich mit allen noch richtig gut befreundet bin. Deswegen, ich glaube, da haben wir dann auch im Umfeld gehabt, die haben sich da dann gleich integriert im Oberstdorfer Jugendleben. Und da in den Jahren, wenn man dann an einem Ort so viel Zeit verbringt und so viele Freunde findet, da ich glaube, dann ist es schwierig, dann wieder heimzukommen und da die Grundschulfreunde oder so wieder zum Treffen.
Da ist mit sicher was dran. Apropos befreundet. Der Tim fragt, sind in der Nationalmannschaft der NOKO alle befreundet? Und wer ist der witzigste Teamkollege von Vinzenz? Also Doppelfrage quasi.
Puh. Ja, ich glaube, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Ich denke, da haben alle schon mehr oder weniger freundschaftliches Verhältnis. Also ich denke, ich verbringe mit den Mannschaftskollegen hier, auch wenn ich jetzt nicht mit allen, also sicher nicht so gut befreundet bin wie jetzt bei mir daheim mit einigen, trotzdem viel mehr Zeit, weil wir so viel unterwegs sind. Aber ja, also ich denke, das ist schon ein freundschaftliches Verhältnis. Ich glaube, so viel Zeit verbringt fast niemand miteinander wie mir.
Da ist es wahrscheinlich schwieriger, nicht miteinander befreundet zu sein, oder? Weil dann wird's unangenehm, wenn man sich da irgendwie nicht mag gegenseitig.
Ja, klar. Also es ist nicht jeder. Es gibt schon ein paar, wo sich, so wie es überall ist, ein paar mögen sich lieber, ein paar sind vielleicht jetzt nicht immer auf der gleichen Meinung, aber im Großen und Ganzen sind wir schon alle, kommen alle gut aus. Und ja, wer der Witzigste ist bei uns, das kann man jetzt nicht so konkret sagen.
Nee?
Nein, also ich glaube, wir sind alle, wir haben unseren eigenen Humor entwickelt, glaube ich. Ich habe ja eh schon gesagt, wir sind so viel unterwegs, da gibt es dann so viele Insider, da wird dann so viel, da, die Witze, die wird kein anderer verstehen, wenn man jetzt nicht da die ganze Zeit dabei wäre, deswegen sind wir da.
Aber über wessen Witze lachst du am meisten?
Puh. Ja, ich kann da jetzt keinen speziell nehmen. Also ich glaube, der Julian und ich, wir gehen uns immer ziemlich hart an. Also wir sind ja sehr gut befreundet. Also da wird immer wir beleidigen uns dann doch mal ziemlich heftig. Natürlich niemals ernst gemeint, aber da lachen dann die anderen, glaube ich, ab und zu, wenn wir uns so gegenseitig immer ein bisschen provozieren.
Interesting. Die Lucy fragt, Lucy oder Lucy, weiß ich jetzt nicht, fragt, wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen Nokos und Langläufern / Skispringern?
Das ist so ein Thema, was immer so ein bisschen variiert. Ich glaube, mit den Skispringern ist es schon enger. Vor allem jetzt so die letzten 10 Jahre oder davor waren dann doch Skisprung-Kombinationen relativ noch näher zusammen. Vor allem, weil man öfters Weltcups zusammen hat. Aber ich glaube, in den letzten Jahren ist es auch mit dem Langlauf besser worden. Und ich glaube, da ist es dann so, dass wir mit Langlauf und Skisprung gut zusammenarbeiten, speziell was Material angeht. Genauso mit Biathlon, also die Skischliffe und die Skiwachser, die sind ja, da wird austauscht und da wird sich, da wechselt mal ein Techniker aus dem Biathlon zum Kombination oder auch andersrum. Also da ist der DSV dann doch eine Familie, auch wenn es oft dann auch mal kracht oder nicht perfekt zusammenpasst, aber ich glaube, da arbeiten wir schon gut zusammen.
Aber also du hast es teilweise vorweggenommen, wie sieht dann die Zusammenarbeit aus? Also du sagst so Skischliffe und so, das ist natürlich naheliegend, aber jetzt gibt es irgendeine Form von Kooperation in gewissen, weiß nicht, Teilen der Saison oder Off-Season zwischen euch Athletinnen und Athleten zum Beispiel?
Ah, da eigentlich gar nicht. Also beim Training daheim, klar, im Kraftraum trifft man die Skispringer öfters, weil wir da uns einen Kraftraum in Oberstoff teilen. Und beim Springen sowieso trifft man sich öfters mal, so viele Chancen gibt es dann auch wieder nicht. Aber da ist jetzt nicht so, dass jetzt mal ein Trainer von uns bei denen Athleten trainiert oder andersrum. Also da bleiben wir schon unter uns. Und so beim Heimtraining trainieren wir schon ab und zu mit den Langläufern, zum Beispiel mit dem Janosch, zu dem habe ich ganz guten Draht. Oder wenn man sich dann auch trifft mit den Athleten, da läuft man dann schon mit denen auch einige Runden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da zusammen irgendwie geplantes Training haben.
Dafür seid ihr dann doch zu erfolgreich gewesen, die letzten 10 Jahre, um euch die ganze Zeit an die anderen hinten dran zu hängen. Vielleicht.
Ja, ich glaube, an dem liegt es nicht, aber wir sind halt so viel unterwegs und die anderen sind auch so viel unterwegs und da kann man jetzt nicht irgendwie das planen. Ich glaube, da ist der Zeitplan eh schon immer eng und da kann man sich jetzt nicht nach anderen so speziell richten.
Aber was ich mir dazu dachte, wäre es nicht vielleicht eine Idee oder gäbe es Vorteile, wenn das mehr so wäre und dann aber auch größer gedacht? Weil ich dachte mir, wegen der, jetzt wo ich nochmal so ein bisschen Rückschau auf die WM bei uns daheim in Oberstdorf im März, und in der Saison gibt es jetzt ja so ab und an, wie in Lahti zum Beispiel, wäre es nicht cool oder hätte es nicht Vorteile, wenn man noch mehr so nordische Events im Weltcup zusammenlegt?
Ja klar, also ich bin da voll dafür und das ist, glaube schon für alle Win-Win. Also so wie jetzt ein Kusamosche auch, das sind ja auch Langlauf, Skisprung und Kombination. Also für uns ist eh gut von dem her, weil wir, oder halt für die Veranstalter auch, weil die Kameras sind dann an der Schanze aufgebaut für die Skispringer und für uns und an der Loipe genauso. Ich glaube, von dem her ist es einfach ein bisschen weniger Aufwand. Auch wenn es bei uns ab und zu dann halt, wir leiden dann ab und zu darunter, dass das Langlaufrennen direkt davor war, zum Teil klassisch. Und dann, wenn dann da drüber gefahren wird mit der Pistenraupe, dann wird es extrem weich und tief. Das haben wir wirklich sehr oft dann. Aber das sind wir nicht anders gewohnt. Dafür haben wir dann zum Beispiel in Oslo dann halt auch die vielen Zuschauer und das ist dann doch schöner.
Weil das dachte ich mir nämlich, weil es ja oft doch darum geht, gerade in den nordischen Sportarten, gut Skispringen vielleicht, Skispringen ausgenommen, aber gerade Langlaufen und Kombination zuschauermäßig und da macht sowas ja vielleicht Sinn. Also so im WM-Format zum Beispiel funktioniert das ja gebündelt, hey, jetzt läuft das, danach kannst du dir das anschauen, egal ob vor Ort oder im Fernsehen, dass das vielleicht Sinn macht. Aber es ist natürlich doch nochmal ein anderes Level als die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mannschaften. Aber sagst du, da würde es euch irgendwas bringen, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, mehr mit Springern oder Langläufern trainieren würdet?
Ich glaube nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gar nichts mit denen machen. Wir trainieren schon ab und zu zusammen, aber das sind einfach unterschiedliche Sportarten. Ich glaube, mit den Skispringern, das ist ja, wir sehen ja, wie sie springen und klar trainieren wir auch ab und zu zusammen, aber es ist ja nicht so, dass man da jetzt direkt irgendwie sich was abschauen kann. Also das ist, ich glaube, schon recht individuell und ich glaube, das Leitbild und die speziell in der Forschung haben ja da viele Wissenschaftler, die dann auch beim Skisprung und bei uns dann dabei sind und da wird Sprungstil und da wird alles analysiert und da schaut man sich natürlich an, okay, wie springt jetzt ein Kahle gerade oder was ist da gerade der aktuelle Stand und da wird viel zusammengearbeitet und ich glaube, da wird es auch sicher mal, wenn es bei uns einer herausragend springt, vielleicht bei den Springern sich was jemand das abschauen können, aber ja, so speziell jetzt, wenn wir da zusammen trainieren, ja, das sind wir, glaube ich, schon so weit, dass wir da auch alleine gut klarkommen.
Aber zum Thema Kleinigkeiten und Karl, ich habe jetzt gesehen auf ein paar Fotos zur deutschen Meisterschaft etc., der Batman-Helm vom Karl kommt auch bei euch an. Wäre das auch was für dich?
Ich habe auch so einen Helm.
Hast du auch so einen? Ja. Von dir habe ich jetzt noch kein Bild gesehen.
Den gibt es ja schon seit 2018. Den haben wir zu Olympia 2018 haben sie den entwickelt. Der ist einfach ein bisschen aerodynamischer, aber ja, ich merke da jetzt keinen so großen Unterschied, dass es sich rentiert.
Bin mal gespannt, ob wir dich auch noch als Batman sehen bald. Nächste Frage kommt von Flo und die ist an uns beide gerichtet. Hier steht nämlich @Finzi und Moritz, habt ihr was gegen Biathlon?
Nein.
kann ich jetzt von mir auch nicht behaupten. Also, wir hoffen auch nicht, dass dieser Eindruck jemals entstanden ist, als hätten wir was gegen Biathlon. Es ist natürlich ein bisschen fies, weil keiner von uns jetzt irgendwie Wahnsinnsexperte ist im Biathlon, wohingegen die Coco das schon ist, aber trotzdem da vielleicht ein bisschen ein Missverhältnis da ist. Aber wie ist dein Verhältnis zum Biathlon?
Ich glaube, dass die Frage ist auch bloß aufkommen, weil wir ja schon uns öfters mal so ein bisschen in die Richtung geäußert haben, aber das war, glaube ich, nur, weil uns uns einfach nervt. Ich glaube, da kann ich für uns beide reden, um den Riesenhype, dass da eine Stunde vorher schon da analysiert wird und Vorberichte und Nachberichte, da werden die Schusszeiten analysiert, da wird alles nochmal angeschaut und also ich gönne das denen wirklich. Aber dann wird halt, da ist halt einfach ein bisschen unverhältnismäßige Aufmerksamkeit drauf im Fernsehen. Und also ich mag die Biathleten alle und ich finde den Sport auch super, also da gar nichts dran. Ich schaue es mir auch gern an. Aber das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen dran stört, das unverhältnismäßige ja, Hype da im Fernsehen. Aber klar, es ist gerechtfertigt. Die haben, bringen halt auch die Zuschauer vor den Fernseher und dann, das entscheidet dann natürlich das Fernsehen selber.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich finde es auch einen herrlichen Sport, aber wie du sagst, mich nervt das auch. Und das ist aber, glaube ich, das ist eine eigene Debatte und ich weiß nicht, ob wir da separat mal drüber sprechen oder vielleicht auch nicht, wie Sendezeit verteilt wird im Fernsehen und für wen und warum und was. Da könnte man stundenlang diskutieren und wie du sagst, Biathlon funktioniert halt einfach. Und demnach ist das wohl so. Aber zurück zur eigentlichen Frage, also auch ich habe absolut gar nichts gegen die Sportart. Sie ist mir nicht ganz so nah wie die anderen vier Sportarten, die wir sprechen, weil ich doch persönlich jetzt nicht so viele Berührungspunkte irgendwo damit hatte, mit Biathlon. Aber ich schaue es mir auch sehr, sehr gerne an und hoffe halbwegs fachkundig zu sein hier, wenn das gebraucht wird und lerne auch gern immer noch mehr dazu zum Biathlon, zum Beispiel über Schießzeiten und was es da alles so zu analysieren gibt. Wir haben eine Frage noch vom Tizian und ich gehe stark davon aus, die ist an dich gerichtet, weil an mich gerichtet macht sie wenig Sinn und die Coco ist nicht da. Und zwar lautet die Frage, wie viel Gedanken machst du dir über die Zukunft deiner Sportart?
Viel. Also ich mache mir schon viele Gedanken. Wir so in der Mannschaft und ab und zu scherzeln wir so, ob es in 10 Jahren unsere Sportart noch gibt, ob es in 15 Jahren, vielleicht gibt es da unsere Sportart gar nicht mehr. So. Ja, da gibt es ja wirklich einige Probleme, die da sind, wie sei es der Klimawandel oder die Infrastruktur dafür, dass kleine Nationen es immer schwerer haben. Da gibt es viele Probleme, die vor allem dann für die Fissau da sind. Und klar, da macht man sich Gedanken, aber im Prinzip hoffe ich, dass es die Sportart immer noch geben wird, aber ich denke, bis ich aufhöre, wird es noch geben.
Also wenn ihr witzelt, dass es die Sportart vielleicht bald nicht mehr gibt, also ich hoffe und glaube jetzt mal nicht, dass die nordische Kombination so einfach verschwindet. Aber gibt's da Ideen oder vielleicht was ihr in der Mannschaft diskutiert, so über so radikale Veränderungen, also zum Beispiel so, wie kann die nordische Kombination aussehen, wenn zum Beispiel eins der Probleme, Klimawandel, immer noch akuter wird?
Ja, das ist ein Problem, was im Prinzip eine ganz, ganz simple Lösung hat, weil man ja im Sommer auch unseren Sport machen kann.
Ja.
Also, wenn es jetzt gar kein...
Würdest du deinen Sport noch ausüben ohne Schnee?
Ja. Klar. Aber ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft ein Problem wird. Und ja, also ich denke, dass ja das mit dem Schnee, das ist ein Problem, das dann die Generation nach uns haben wird oder in 2 Generationen und dann kann es halt richtig übel ausschauen. Aber das ist ja im Weltcup ist das Geld vorhanden und bei der FIS ist das Geld vorhanden, dass man an die Orte geht, die dann auch Schnee haben. Ich glaube, das ist eher im Nachwuchs dann ein Problem, so wie bei uns. Wenn es halt einfach vor Januar nicht schneit, dann wird es halt für die Kinder schwierig, zum Langlaufen zu gehen. Es können nicht alle zum Snowfarming nach Davos fahren. Also.
Ja.
Und das ist ja überall so.
Und also was mich jetzt noch interessiert, an diese Frage angehängt, und das ist jetzt nicht nur auf den Klimawandel bezogen, sondern diese mannigfaltigen Probleme, die du gerade schon angesprochen hast. Also es gibt ja unterschiedlichste Probleme, die wir auch immer wieder mal im Kleineren, Größeren hier in diesem Podcast diskutieren, die deine Sportart, aber auch die anderen Sportarten, die wir hier behandeln, Skisportarten, so haben. Bist du optimistisch, dass diese Probleme, dass man diese Probleme in den Griff bekommt?
Ich bin
so, weil, also ich muss sagen, mein privater Eindruck ist oft so ein oder wie es mir geht, ist oftmals so eine gewisse Resignation im Sinne von, okay, es verändert sich schon was, immer mehr Leute erkennen bestimmte Probleme an. Ich sehe aber trotzdem nicht so wirklich, dass außer Verdrängen groß was getan wird. Klingt jetzt hart, aber das ist so ein bisschen mein, mein privater Eindruck bei vielen Problemen.
Ich bin generell immer Optimist. Also von dem her bin ich auch hier Optimist, auch wenn es sehr, sehr schwer wird. Glaub, das sind ja Probleme. Da ist ja das, dass wir mal vielleicht keinen Wintersport mehr machen kann, das kleinste Problem, wenn es um Sachen wie Klimaerwärmung geht. Aber ja, ich denke, es bringt nichts, wenn man sich da jetzt irgendwie, wenn man da denkt, das funktioniert eh alles nicht. Ich glaube, irgendwie muss man das angehen und klar, da kann man mehr tun und ja, aber es ist extrem schwierig. Bei mir ist, wenn dann so immer, wenn man dann sieht, okay, was, wie klein doch auch Deutschland ist oder wie klein ein, ja, wenn man jetzt irgendwas beachtet, dass es einfach nur ein Tropfen ist auf dem heißen Stein. Das mich stört da einfach nur, dass da nicht zusammengearbeitet wird weltweit und deswegen, ich bin da sicher kein gutes Beispiel. Als Sportler kann man da, glaube ich, da hat man einen ganz, ganz schlechten CO2-Fußabdruck. Sonst, wenn man da jetzt extrem wäre, dann könnte man nicht im Weltcup rumfliegen. Dann könnte man das nicht unterstützen.
Ja, da gab es, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, die Kolumne, die Daniel Jühl bei der Zeit mal hatte, der Schweizer Slalomfahrer, der eigentlich jemand ist, irgendwie, der sehr, sehr nachhaltig leben möchte und dann aber so ein bisschen seinen Kalender quasi vorzeigt, durchrechnet und zwischen manchen Weltcup-Stops also gar nicht anders kann als fliegen, weil sonst, also sonst ist es nicht möglich, dass er da teilnimmt, was dann wiederum entscheidend dafür ist, wie es in der Gesamtwertung aussieht. Jetzt warst du aber schon wieder ziemlich beim Klimawandel. Ich meine noch zum Beispiel, also was mich noch interessiert, so was, wenn ihr da so drüber diskutiert, so, habt ihr jetzt als gerade auch als große, in dem Fall ja doch große und erfolgreiche Nation innerhalb der nordischen Kombination, Ideen, was man machen kann, damit es nicht immer noch fieser und schwieriger wird für kleine Nationen?
Ja, das ist wahrscheinlich eins der größten Probleme und auch am schwierigsten zum Lösen, weil klar, wir wollen ja, wir haben es auch nicht so leicht, also klar ist dann vielleicht mehr Geld da und wir sind ein großes, reiches Land mit vielen Erfolgen in den letzten Jahren, aber man will ja auch nicht, also man kann ja jetzt nicht einfach sagen, okay, wir stecken irgendwie zurück, also wir haben jetzt ja auch kein, also wir kämpfen auch immer um unser Budget, das wir dann bekommen oder auch nicht, also wir leben jetzt nicht im Luxus, da wird um jeden Euro gekämpft, dass man den dann auch hat zur Vorbereitung und ich glaube, dass das eher dann von der Verteilung bei der FIS oder ja, von der Verteilung von Geld, aber ich habe da auch keine Lösung. Ich wüsste nicht, wie es jetzt, ich habe jetzt da keine Lösung X, dass man sagt, die Preisgelder werden verteilt nach Länder oder so, aber ich glaube, da muss man einfach auf die
Länder. Aus Deutschland.
Ja, klar, aus Deutschland oder Österreich, Norwegen kriegt man dann weniger, aber das macht ja auch keinen Sinn. Also da sind wir ja auch auf dem Holzweg. Also ich glaube einfach, man muss die kleinen Länder einfach gut unterstützen und fördern. Aber wie man das dann macht, das ist Gott sei Dank nicht meine Aufgabe.
Ja, das verstehe ich, weil ich glaube, es ist ganz schön schwierig. Was mir neulich mal kam, wäre es eine Idee, weil wir öfters doch auch über so Privatteams bei den Alpinen gesprochen haben, um da vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich zu schaffen. Wenn, also das ist natürlich jetzt eine Hirnspinnerei und eine größere systemische Idee, aber dass man vielleicht sagt, okay, wenn wir merken, das wird ein richtig ernsthaftes Problem, dass SportlerInnen aus kleinen Nationen wirklich gar keine Chance mehr haben, irgendwo mitzuhalten, dass man weggeht von diesem nationengebundenen System?
Ja, die Idee, die sind wir, die habe ich auch schon oft überlegt und wir, oder ich mit ein paar anderen auch schon, so was wäre, wenn man jetzt gar nicht so in der Deutschland-Verbandstruktur drin wäre, wenn das jetzt so wäre wie im Radsport zum Beispiel. Aber ich glaube, da sind die Sportart zu klein und da gibt es auch zu wenig Athleten dafür. Okay. Das hätte sicher Vor- und Nachteile. Also es wäre halt dann einfach noch viel, viel kommerzieller, das ist einfach sicher. Würde vielleicht kleine Nationen helfen, dass ein Sportler aus, was weiß ich, Estland oder wo auch immer, dass man den quasi in ein deutsches Team holt, damit der die gleichen Chancen hat. Das würde sicher helfen, den kleinen Nationen, aber ich glaube, es ist nicht realisierbar, weil wir eben in Deutschland gibt es ja schon nicht so viele nordische Kombinierer und dann weltweit, das ist halt einfach eine Nischensportart. Man kann ja nicht überall auf der Welt, es gibt nicht überall eine Schanze und es gibt sehr, sehr wenige Orte, wo man dann wirklich nordische Kombinationen machen kann oder wo man dazu kommen kann, überhaupt die Sportart anzufangen. Deswegen ist das unmöglich, aber schon auch habe ich schon öfters mal den Gedanken gehabt.
Ja, also da gibt es ja viele interessante Gedankenspiele. Das ist ja doch auch was, weiß nicht, also wo ich zum Beispiel schon gern drüber nachdenke, auch wenn aus vielen Ecken schnell kommt, was für Schwachsinnsideen die ganze Zeit zum Umlauf sind, so weil es neulich bei den Alpinen auch über ein Ligensystem und so diskutiert wurde. Ich finde es aber an sich immer ganz interessant, so da auch drüber nachzudenken, wie du sagst, weil in ganz vielen anderen Sportarten läuft das ja anders. Kommen wir aber zur nächsten Frage, die vielleicht auch relativ spannend ist zum Thema Nischensportarten. Man kann das gar nicht überall machen. Die Marlene fragt nämlich, ab welchem Alter ist es in Anführungszeichen zu spät, um mit einer der nordischen Sportarten anzufangen?
Ah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, mit was für einem Alter, das kann jetzt da keine Zahl nennen, aber ich glaube, man muss einfach früh auf Ski stehen, aber ja, ich glaube, man kann wahrscheinlich auch mit 15 noch anfangen. Dann muss man halt einfach schon ein sehr, sehr, sehr großes Talent sein, koordinativ und auch ausdauertechnisch bei uns, speziell in der Sportart. Aber ich glaube, so in der Grundschule ist es dann schon wichtig, dass man dann zumindest schon mal auf Ski steht. Aber ja, das ist, ja, kann ich nicht beantworten.
Aber gibt es da vielleicht, weil sie ja schreibt, nordische Sportarten, größere Unterschiede zwischen den drei einzelnen Sportarten, also Langlauf, Skisprung, Kombination?
Ja, also kann, ich glaube, in der Kombination ist es am schwersten, spät anzufangen. Im Langlauf geht es wahrscheinlich noch eher, aber auch nicht zu spät, weil die Technik, die man da als Kind lernt, das Skigefühl, das kann man als Erwachsener nicht mehr lernen. Auf ein gewisses Niveau sicher, aber so das Skigefühl zum Haben, das lernt man nur durch das Spielerische als Kind, bin ich davon überzeugt. Und beim Skisprung, ja, das wird ähnlich sein. Also ich habe jetzt noch nie einen Skispringer, ich kenne jetzt persönlich keinen Skispringer, der jetzt erst mit Erwachsenen angefangen hat und es dann noch geschafft hat, halbwegs professionell zu sein.
Das wäre aber ja, also mir fällt einer ein, aber Raben den kennen Gefahr. Wir, glaube ich, beide nicht persönlich. Nee, ich dachte jetzt an Eddie die Igel, aber.
Ach so, ja. Ja, das ist dann aber nicht professionell.
Auch nicht schlecht. Also, wir können sagen, Skispringen, wenn ihr über 18 seid, vielleicht lieber mal für die WOC-WM trainieren, als für die Vierschanzen.
Ja. Wahrscheinlich schon.
Aber das führt mich noch zu einer Frage, die ich auch spannend finde, weil ich da mir zum ersten Mal was bewusst geworden ist, weil die wurde mir so ähnlich auch schon mal gestellt, als ich als Skilehrer gearbeitet habe in Oberstdorf und gerade mit meinen Gästen mit der Gondel über die Schattenbergschanze gefahren bin. Nämlich die Frage, hier ist es so formuliert vom Simon, gibt es Amateursport in der NOKO / beim Skispringen?
In der NOKO nein. Im Skisprung bedingt. Also der Amateursport im Skisprung ist, wenn dann noch die Vorspringer. Es gibt so ein paar Vorspringer, die sind aber eigentlich, ich glaube, also zum allergrößten Teil sind das Ex-Athleten oder die früher mal gesprungen sind, die dann halt einfach den Spaß nicht daran verloren haben und dann einfach gern bei der Vierschanzentournee oder das heißt auch bloß bei einem Deutschlandpokal einfach da vorne dann auch mal Chance wieder springen dürfen und das ist halt in dem Rahmen von einem Wettkampf möglich. Und das machen dann schon ein paar zum Hobby, aber das ist ganz, ganz, ganz kleiner Teil.
Ja, weil das ist eben, darum habe ich diese kleine Geschichte erzählt, weil das ist, da war ich selber 18, 19 oder so und mir ist zum ersten Mal gekommen, ja, nee, stimmt. Das ist jetzt nicht wie, weiß ich nicht, beim Turnen in der Leichtathletik, beim Fußball, beim Volleyball oder so, dass es da irgendeine Altherrengruppe auch immer noch gibt, die sich einmal die Woche trifft und danach noch zu viele Bier trinkt, sondern, wie du sagst, ist kein Thema. Aber ist ja also beim Skispringen wahrscheinlich gerade auch eine Sicherheitsfrage. Also das sollte vielleicht auch einfach niemand machen, der nicht da ausgebildet wurde und das in der Jugend gemacht hat, wie auch immer.
Ich glaube, es geht, es würde schon rein theoretisch gehen, aber also ich weiß, dass wenn ich auch mal aufhöre, dann werde ich danach nicht mehr Skispringen wollen. Wenn man,
Nee.
nein, also
Ist es so schlimm?
nein, aber wenn man dann nicht mehr die körperlichen Voraussetzungen dafür hat, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Dann hat man ja da keinen Spaß mehr dran. Aber es gibt schon einige, die es noch reizt, aber mich wird es nicht mehr anmachen.
Aber ist es nicht auch ein bisschen tragisch, also für Kombinierer und Skispringer in dem Fall, dass es wahrscheinlich den meisten so geht wie dir und dir bewusst ist, okay, wenn ich hiermit mal aufhöre auf Profiniveau, dann ist es nicht wie beim Fußballen, Golfen oder wie gerade gesagt, Volleyballen oder was weiß ich, macht man halt so gaudimäßig noch, sondern ist hier wirklich vorbei.
Ja, klar, ein bisschen tragisch ist es schon, aber es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie man aufhört. Wenn man mit einem Supersprung aufhört, dann ist es wahrscheinlich noch tragischer, wie wenn es dann eher, wenn man zum Karriereende gezwungen wird, weil es nicht mehr so läuft. Aber klar ist es tragisch, aber ich glaube, das ist jedem bewusst, der das macht.
Also du fährst zum Karriereende einfach nach Oberhof, wo du die Schanze nicht magst.
Ja, ich
Und
höre
machst
trotzdem
einen
lieber
schlechten
mit einem
Sprung, der
guten
dich
Sprung
ärgert.
auf. Aber
Ja, das
so viele
natürlich auch
Gedanken über
stimmt.
mein Karriereende habe ich mir noch nicht gemacht und hoffe, dass ich auch nicht, dass ich noch nicht so schnell an den Punkt komme.
Das hoffen wir schwer. Wir haben noch mehr Fragen. Und zwar, hier ist eine an mich, tatsächlich. Moritz, wo arbeitest du als Journalist? Eins ist, glaube ich, relativ offensichtlich, nämlich dieser Podcast läuft aktuell über den Sender, bei dem ich fest angestellt bin, als Volontär noch bis Ende dieses Jahres, nämlich M945. Und ansonsten arbeite ich aktuell frei, zum einen für Magenta Sport und zum anderen für ProSieben. Bin demnächst auch mal noch kurzzeitig bei der Süddeutschen Zeitung, guck mir das da mal an. Genau, also gerade hauptsächlich bei M945. Was das ist, könnt ihr euch in den Shownotes angucken, wenn euch das interessiert. Und bei mir steht es dann im Laufe dieses Winters an, dass ich mir da mal wieder mehr Gedanken machen muss, wo, wann und für wen arbeiten. Mal gucken. Bleibt noch spannend. Apropos Beruf und Berufswünsche. Die Lena fragt, Finzi, wolltest du schon als Kind Kombinierer werden?
Ja, Kind ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Also, ich glaube, früher, wo ich ganz klein war, habe ich da noch keine Gedanken dran verschwendet. Als ich dann Skispringen angefangen habe, wollte ich sicher Skispringer werden, aber ich glaube, sehr lange war eher mein Traum, Fußballer zu werden. Oder ganz klein
Wie lange hat
eher.
er sich gehalten bei dir?
Was?
Wie lang hattest du den Fußballertraum?
Der ist noch nicht vorbei.
Meinst du kannst so Usain Bolt-mäßig so spät berufen mal noch zwei Spiele für die Bayern machen oder so?
Das wär immer noch mein Traum. Dafür würde ich alles aufgeben. Nein, Spaß. Aber das war schon immer mein Traum und bin einfach ein brutaler Fußballfanat. Deswegen, ja, ich glaube, da hätte ich schnell Kombination aufgehört, wenn man mir das garantieren können hätte. Aber leider, oder was heißt leider? Leider war ich in der Kombination dann doch deutlich besser und erfolgreicher als im Fußball. Und dann, klar, dann war das natürlich mein Traum, dass ich da mal in den Weltcup komme und ganz oben dabei bin.
Und wenn es wenn es mit dem Springen gar nicht läuft, dann kann man noch mal überlegen. Vielleicht mal Probetraining hier, Probetraining da.
Ja, ich glaube, das wird schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Ist ja nicht so, dass ich irgendwie wehmütig bin. Ich lebe ja im Prinzip meinen Traum, also kann das machen, was mir Spaß macht und das ist mein Beruf, also das kann nicht, können nicht viele von sich behaupten.
So, was haben wir denn noch? Zum Beispiel, suchen wir das aus. Die Tatjana fragt zum Beispiel, was verdient man im Nationalkader?
Was verdient man? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich.
Respekt.
Respekt auf jeden Fall. Und ich glaube, das kommt so wie überall auf den Erfolg drauf an. Die Preisgelder, die kann man sich ganz einfach in der FIS-App anschauen. Und sonst ist individuell, was man für Sponsoren hat, bei was von einer Behörde man ist. Also da kann man nicht sagen, einer im wir kriegen nicht vom DSV ein Gehalt bezahlt. Also man kann jetzt nicht sagen, sobald man in die Nationalmannschaft kommt, kriegt man ein fixes Gehalt oder dann verdient man Summe X. Ist ganz unterschiedlich. Wo ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, habe ich ja noch gar nichts verdient. Da war ich noch in der Schule.
Jetzt Millionär. Noko-Millionär.
Das wäre auch schön. Irgendwo dazwischen.
Dazu, also wie gesagt, ich glaube, so können wir das vielleicht zusammenfassen. Also es setzt sich zusammen aus, bei welcher Behörde ist man im Idealfall untergekommen, wie erfolgreich ist man und was für Sponsoren hat man.
Genau.
Das sind die drei Säulen quasi. Und wenn euch das interessiert mit dem Thema Behörde und wo geht man da hin und warum, das haben wir recht ausführlich besprochen mit Cornel Renn diesen Sommer. Müsste ein paar Folgen her sein. Dann könnt ihr gerne da nochmal reinhören. Und was haben wir noch? Haha, die Lisa fragt, in welchen Momenten macht Vinzenz seine Sportart keinen Spaß?
Das ist auch eine Frage, die man oft beantworten muss. In den Momenten, wo es nicht läuft. Und ja, wenn man in einem Wettkampf einfach mal einen Sprung daneben gesetzt hat, einen richtig schlechten Sprung hatte oder einen schlechten Lauf, dann, ich glaube, dann macht es niemand Spaß. Also, ja, bei Misserfolg ist jetzt schwierig. Ich glaube, da hat niemand wirklich Spaß. Aber sonst bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich gehe nicht so gerne in den Kraftraum, falls ich ein Training aussuchen müsste, das ich nicht so gern mache.
Brauchst du, das ist ja nicht abwechslungsreich genug, gell?
Nein.
Wir haben noch eine Frage von Theresa und die ist an uns beide tatsächlich, aber du darfst gerne zuerst, nämlich, wen bewundert ihr im Wintersport aktuell?
Bewundert? Also Ryoyo Kobayashi bewundere ich im Skispringen.
Weil?
Ja, weil er einfach extrem gut springt und aktuell wieder eine sehr, sehr bestechende Form. Ja, es scheint so, als wäre er gerade wieder in seiner eigenen Liga, aber das wird man erst am Weltcup-Start dann sehen im Winter. Aber jetzt, was er so jetzt die letzte Zeit zeigt hat, sah schon beeindruckend aus. Und generell ist bei mir immer so, wenn es bei jemand enorm leicht ausschaut, das bewundere ich.
Ja, das ist, also da fällt mir zum Beispiel ein, ich dachte mir schon jetzt im ersten Rennen der Saison, also wie Marco Odermatt auf dem Ski steht und zu was er da in der Lage ist in mehreren Disziplinen, finde ich crazy. Und bewundern, ich bewundere schon, um beim alpinen Rennsport zu bleiben, was Michaela Schifrin für ein Biest ist, gerade im Sinne von, was bei der alles abging und passiert ist mit Elternteil verstorben etc. die letzten 1,5, 2 Jahre. Das finde ich schon krass, wie man von solchen ganzen üblen Rückschlägen zurückkommt und trotzdem so, auch wie du sagst, so eigentlich in seiner eigenen Liga spielt. Das finde ich dann doch irgendwo bewundernswert.
Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Vor allem, wenn man sich so viel damit beschäftigt. Ich glaube, da gibt es speziell auf Weltklasse-Niveau einige, die man dann bewundert.
Ja, voll. Voll, voll. Der Carlo fragt, was ist der größte Unterschied zwischen dir und Rieber? Ich nehme stark davon an, stark an, damit bin nicht ich gemeint. Also bitte.
definitiv Skispringen. Also er ist einfach die letzten Jahre deutlich besser gesprungen wie ich. Aber er ist ja deutlich besser gesprungen wie alle anderen. Ich glaube, das ist der größte Unterschied im Sportlichen. So, ich glaube, er ist deutlich verbissener wie ich. Aber vielleicht dann doch noch ein Tick ehrgeiziger. Ich glaube, das ist schon brutal bei ihm. Und sonst, ja, 2 Monate jünger wie ich. Oder 2,5 Monate.
Und aber schon ein Kind.
Stimmt. Hat schon ein Kind, ist auch noch ein Unterschied.
Ich weiß nicht, aber da musst du jetzt auch nicht drauf rein. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht vor so bald hinterher zu legen.
Aktuell nicht.
Dann, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir noch 2 Fragen offen. Und zwar zum einen von der Sabrina. Vincent, was war dein schlimmster Streit mit einem Gegner oder Teamkollegen?
Der allerschlimmste Streit habe ich jetzt gar nicht konkret im Kopf mit einem Gegner. Mit Grabak, Jürgen Grabak habe ich dann, mit dem habe ich schon mal ein bisschen, der hat mir mal einen Weg abgeschnitten, dann bin ich schon ein bisschen ausgerastet in Val di Fiemme. Aber sonst jetzt gerade nichts Spezielles im Kopf.
Ich habe auch überlegt, als ich das gesammelt habe, wie du sagst, jetzt bei so einem Rennen oder so, ob mir da irgendwas einfällt in Bezug auf dich. Und mir kamen aber sofort nur die Streitigkeiten, die ein paar Jahre her sind zwischen deinen Teamkollegen Johannes Ritzig und Erik Frenzel in Sinn, aber bei dir jetzt gar nichts. Aber jetzt sonst abseits der Rennen auch keinen üblen Zoff mit irgendwem irgendwo angefangen.
Noch nicht.
Traust du dich nicht, weil du nicht so gerne Kraftraum gehst?
Ja, genau. Ich gehe zu wenig pumpen.
Eine Frage haben wir noch. Und zwar von der Martha: Profisportler in Zeiten von Social Media, Fluch oder Segen?
Ich glaube, das beantworten einige Athleten anders. Also da gibt es große Unterschiede. Ich bin gerne auf Social Media unterwegs und ich finde es cool, dass man da einfach brutal viel mitbekommt von anderen und ja, bin dann doch ein sehr neugieriger Mensch. Aber ich denke mir schon oft, eigentlich so vor 20 Jahren als Sportler, da hat man sich da noch gar keine Gedanken drüber machen müssen, hat man nicht sich überlegen müssen, was man postet oder überhaupt über Social Media. Also zum Teil Fluch, zum Teil Segen.
Ja, was ich zu dem Punkt noch ganz spannend finde, weil ich habe schon mehrere Diskussionen gehabt über das gleiche Thema mit Menschen, die, oder sagen wir es ist, mit Musikerinnen und Musikern, die mit der Musik ihr Geld verdienen, und da schimpft der Großteil. Und da kam mir so, ja, da, weil die sagen, ja, zusätzlich zu, ich muss irgendwie meine Musik schreiben und ins Studio gehen und irgendwie Geld auftreiben, um das produzieren zu lassen und so weiter und so fort, muss ich jetzt auch noch die ganze Werbung selber machen. Dass ihr da vielleicht trotzdem den Vorteil habt, so, also selbst wenn du dich jetzt entscheidest, nichts auf Social Media zu machen, deine Wettkämpfe laufen im Fernsehen. Also ist vielleicht keine ganz so schlimme Abhängigkeit bei euch auch, oder?
Nein. Also, das habe ich ja schon öfters erwähnt, unsere Zielgruppe ist jetzt, da sind wir ja gerade dran, dass wir unsere Zielgruppe der Nordischen Kombination verjüngen durch den Podcast. Aktuell ist ja relativ alt und deswegen sind wir Gott sei Dank noch nicht nur darauf angewiesen auf Social Media und Internet. Wir haben gute Einschaltquoten und ja, da bin ich auch froh drum. Ich denke, Wintersport passiert einfach im Fernsehen, ist noch auf keinem Streaming-Anbieter oder wird nicht auf Insta Live oder was übertragen. Also wir sind ja noch relativ oldschool und Sport generell finde ich auch, selbst wenn es jetzt, wenn man mal was über einen Streaming-Anbieter schaut, ist es ja doch schöner im Fernsehen. Und ich glaube, da bin ich recht froh, dass wir da noch nicht abhängig davon sind.
Das kann ich sehr gut verstehen. Jetzt haben wir einiges durchgehasselt hier an Fragen von euch. Aber sehr schön, dass solche kommen. Doch ganz, ganz interessant und auch. Ich lerne dabei einiges. Und jetzt nur noch die Frage, wie geht's bei dir weiter? Ihr seid in Seefeld, wie lange noch?
Bis morgen. Wir springen morgen nochmal in Garmisch und dann fahren wir nach Davos. Also ein paar von uns nach Davos. Ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt. Und das war so ein bisschen freigestellt. Deswegen fahren wir jetzt morgen nach Davos, also die Oberstoffer. Und dann laufen wir da noch 3 Tage auf Schnee. Da ist ja schon Winter Wonderland. Und dann nächste Woche machen wir noch einen Kurzlehrgang in Planica zum Springen und dann geht's eh in 2,5 Wochen, glaube ich, nach Kusamo hoch und dann geht's schon los. Also ist jetzt nicht mehr so viel Zeit.
Es ist, geht dieses Wochenende schon weiter mit einem Event, nämlich Parallel-Event bei den Alpinen in Lech. Was glaubst du? Letztes Jahr war es ganz schön eng. Für Alex Schmid vor allem. Glaubst du, dieses Jahr gewinnt er das?
Ja, hoffen wir es doch. Also, ich glaube, bei einem Parallel-Event dann eine Prognose abzugeben, ist fast unmöglich.
Ja.
Aber ich drücke Alex auf jeden Fall die Daumen. Und werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Sehr gespannt, wie du sagst. Da kann viel passieren. Es ist vor allem finde ich es, will ich es mir auf jeden Fall anschauen und bin gespannt, weil es ja das erste Parallel-Event seit der WM ist, bei der das Parallel-Event ja wirklich schwerst umstritten war und die Kurse sehr unfair verteilt waren. Darum sind wir gespannt, was da jetzt so passiert. Und ihr hört uns oder wir hören uns dann wieder nächste Woche und da gibt es dann die Saisonvorschau für den Skilanglauf mit Gast auch. Da sind wir wieder mehr. Hoffentlich ist die Coco wieder fit. Also hören wir uns nächsten Dienstag. Wenn ihr, so wie heute, Fragen mal beantwortet haben wollt, wie gesagt, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Insta. Und dann würde ich sagen, finden Sie schönen Abend in Seefeld noch.
Danke, ebenfalls.
Vielleicht lässt sich auch noch frisieren.
Nein, ich ich habe noch eine anständige Frisur, hoffe ich.
Für deinen Kopf braucht man mehr als die langische Haarschneidmaschine.
Ja, ich glaube, so kompliziert ist es bei mir auch nicht, aber mal schauen, ob ich da nicht daheim doch einen noch besseren Friseur aufsuche. Dann
bin ich gespannt auf die nächste Frisur. Aber trotzdem schönen Abend im Dreierzimmer in Seefeld und bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Servus.